Brit Milah und Shoah. Vortrag von Daniel Kroch-Malnick, seit 2003 Inhaber des Lehrstuhls Jüdische Religionslehre, Pädagogik und Didaktik an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Mein Thema habe ich etwas anders aufgefasst, auch ganz anders als die Vorredner. Ich erspare Ihnen Circonfession oder Zirkumfessionen, wie man den Titel von Jacques Derrida, des Textes von Jacques Derrida auf Deutsch übersetzt hat. Aber ich muss bekennen, dass ich diese Arbeit nicht Sine Ira et Studio geschrieben habe, sondern gewissermaßen im Affekt. Es ist von mir aus gesehen, gerade einmal eine Generation her, da haben Deutsche geschätzte 1,5 Millionen jüdische Kinder umgebracht. Mein Vater begleitete während der sogenannten Ghetto-Sperre in Lodz seine beiden kleinen Nichten zu einer Sammelstelle, wo sie wie Müllsäcke auf große Lastwagen geworfen und ins Todeslager Kulmhof abtransportiert wurden. Nun ereifern sich viele Deutsche über die jüdischen Eltern, die Körper und die Rechte ihrer Kinder beschneiden. Eine Mehrheit von ihnen spricht sich nach einer Emnit-Umfrage für ein Beschneidungsverbot aus. Vielleicht werden Sie das eine Auschwitzkeule nennen. Nur blinder Affekt vermag einen Zusammenhang zwischen dem deutschen Kindermord gestern und dem deutschen Kinderschutz heute herzustellen. Ist es nicht ein begrüßenswerter Gesinnungswandel, wenn eine Mehrheit der Deutschen mit den armen jüdischen Knaben fühlt und sie endlich vor den archaischen Bräuchen ihrer Eltern in Schutz nehmen will? Wir verdächtigen die Wohlgesinnten nicht pauschal des Antisemitismus. Aber wer die Geschichte des Antisemitismus kennt, der erkennt in der Beschneidungsdebatte ein wiederkehrendes Muster. Erstens nimmt die Judenfeindschaft bevorzugt die Symbole des Jüdischseins ins Visier, bevorzugt die Beschneidung, die seit der Zeit der alten Griechen und Römer immer wieder unter diversen Vorwänden verboten wurde. Zweitens verbirgt sich in der Kritik einzelner jüdischer Sitten und Bräuche meistens ein allgemeineres Vorurteil, hier etwa das folgende: Die Juden sind grausam, sie schächten die Tiere, sie beschneiden die Kinder, von den Palästinensern und Jesus, den sie auch beschnitten haben, gar nicht zu reden. Drittens trifft diese Kritik früher oder später alle Juden, egal wie sie es persönlich mit der Religion halten. Als Mittel gegen die Amnesie in der 101. Beschneidungsdebatte blicken wir von mir aus gesehen eine Generation zurück. Leider habe ich auch die Zeitbegrenzung, 10 bis 12 Minuten. Deshalb kann ich hier nur zusammenfassen. Ich habe mir mal eine Autobiografie eines Münchner Juden vorgenommen, den wir alle nicht kannten, ehe er seine Biografie veröffentlicht hat, 1991, von Lippmann Schneider. Vladek war ein falscher Name. Und das ist eine Biografie, die ähnlich wie die Autobiografie von Sally Perel, der Hitler-Junge Salomon, eigentlich immer nur eines erzählt, nämlich wie er seine Beschneidung verbirgt. Also für ihn und der ganze Roman, der in einem pikaresken Tonfall geschrieben ist, handelt im Grunde nur über diese Dinge. Für ihn ist die Beschneidung eigentlich ein Todesurteil. Und das im Verhältnis zu den lieben Polen, die ihn ständig auf irgendeinen Tisch zerren, um nachzusehen, ob er wirklich polnisch ist und nicht vielmehr jüdisch. Aber natürlich auch im Verhältnis zu den Deutschen war es so, dass die Beschneidung eine Art Todesurteil war. Eine ganz bekannte Szene ist der Einmarsch der Deutschen in Nizza. Dort mussten systematisch alle Männer die Hose runterlassen. Und wer beschnitten war, wurde dann festgenommen. Also man ging davon aus, dass jeder beschnittene Mann ein Jude ist. Natürlich hatten die Vorhautrestauratoren in Nizza und Umgebung und nicht nur dort Hochkonjunktur. Also wenn man diese Geschichte, wenn man sich diese Geschichte ansieht, diese Geschichten liest, dann kann man das Urteil von Köln noch unter einem anderen Blickwinkel sehen. In gewisser Weise könnte man es begrüßen. Endlich stellen deutsche Richter den Juden frei, sich von diesem menschlichen Makel zu befreien und den fälschungssicheren Ausweis abzulehnen und durch künftige Beschneidungskontrollen zu rutschen. Allerdings sind die Betroffenen selber, soweit wir etwas von ihnen wissen, ganz anderer Ansicht. Man hat zum Beispiel nicht gehört, dass Lippmann Schneider seine Kinder und Enkelkinder nicht beschnitten haben wollte. Oder man hört sogar aus der Shoah, aus vielen Zeugnissen, ist ein Begriff, den ich gleich noch etwas einschränken werde, dass die Beschneidung durchgeführt wurde, auch mit dem sicheren Tod vor Augen, so etwa wie eine Nottaufe. Also im letzten Moment noch die Zugehörigkeit zum Judentum des Kindes sichern, um dem Tod einen anderen, einen höheren, einen religiösen Sinn zu geben, also ein Sterben im und wegen des Bundes Abrahams. Das kommt in einigen Erinnerungen, in einigen Erzählungen vor. Insgesamt sind aber die Beschneidungsmärtyrer, wenn ich sie mal so nennen darf, im Vergleich zu den Bartmärtyrern, um ein anderes Beispiel zu nennen, nicht sehr häufig in der Shoah. Also anders als zum Beispiel beim Schächten oder beim Barttragen oder beim Kaftantragen oder beim Beten, hat es, soweit ich sehe da nicht sehr weit, wir sehen alle da nicht sehr weit, wir wissen darüber sehr wenig, hat es kein allgemeines Beschneidungsverbot im Generalgouvernement oder im deutsch besetzten Europa gegeben. Ja, während es Schächtverbote ja von Anfang an gegeben hat, eigentlich schon seit 1933 hat es ein Schächtverbot im Deutschen Reich gegeben und dann in den Ghettos immer wieder Bartverbote, Betverbote und andere Dinge. Also man könnte sagen, die Beschneidung war nicht ein Merkmal, das von deutscher Seite ganz besonders ins Visier genommen worden ist. Im Gegenteil, man könnte ja sagen, dass die Beschneidung, die Selbststigmatisierung in gewisser Weise der Politik der Abstempelung und der Brandmarkung der Deutschen auch entgegenkam. Nicht wahr? Das war eben der fälschungssichere Ausweis für männliche Juden. Also könnte man hier vielleicht folgern, Mila und Shoah Fehlanzeige. Es gibt nicht, wie zum Beispiel bei anderen Ritualien wie Torarollen oder Gebetsriemen oder Gebetsmäntel, Szenen öffentlicher Schändung oder Schmähung, die oft bezeugt sind, scheinbar spielte da die Beschneidung nicht die gleiche Rolle. Andererseits ist in der Anbahnung der Shoah die Beschneidung durchaus ein großes Thema. Und zwar eigentlich, wenn man die Anbahnung in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts versetzt und auch davor, ein Dauerbrenner, ein Dauerthema, eigentlich seit der Antike. Ja, die Beschneidung gilt als Integrationshindernis seit der Antike. Ich meine, ich brauche jetzt die Makkabäer-Bücher nicht zu zitieren. Die Römer, das haben wir vorhin schon gehört, haben gelegentlich die Beschneidung verboten, die Christen auch. Manchmal eben aus der Überlegung heraus, dass die Beschneidung eine Art Selbstdiskriminierung ist. Im 17. Jahrhundert erklärte der nichtjüdische Jude, wie ihn Isaac Deutscher genannt hat, nämlich Spinoza, der selbst beschnitten war, dass die Beschneidung der eigentliche Grund für die Perennität Israels in der Diaspora ist. Dafür haben ihn einige Zionisten zum Propheten gefeiert, weil er daran auch die Verheißung knüpfte, dass wenn die Juden an diese Bräuche festhielten, sie eines Tages vielleicht auch nochmal ihr Staat aufrichten würden. Also er hat die Beschneidung mit einer großen historischen Potenz verbunden, aber er hat sich keineswegs nach einem neuen Judenstaat gesehnt oder nach einer Wiedergeburt des Judenstaates gesehnt, sondern ihm ging es um die Frage, weshalb die Juden eigentlich in der Diaspora überlebt haben. Und er betrachtete die Beschneidung, so wie bei den Chinesen der Chinesenzopf, als eine neutrale religionssoziologische Erklärung. Und implizit drückt er damit aus, dass die Aufhebung der Beschneidung den Assimilationsprozess, den er sich selbst wünschte, beschleunigen würde. Und darin sind ihm eben auch die Verteidiger der bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden im 18. und im 19. Jahrhundert gefolgt, zum Beispiel Kant, der heute schon mal hier erwähnt worden ist. Kant, der sagt, solange die Juden Juden bleiben und solange sie sich beschneiden lassen, solange wird es mit der Gleichberechtigung nichts. Also gab es einen sehr starken Druck, einen Assimilationsdruck auf die Juden und in Deutschland haben die Juden auch darauf reagiert. Die radikale Reform hat ja die Beschneidung zu einem Adiaphoron, also zu einem religiös gleichgültigen Akt gemacht. Sie hat nicht immer zur Abschaffung der Beschneidung aufgerufen, sie hat aber ihre religiöse Gleichgültigkeit herausgestellt. Und sogar die Orthodoxie, die mitteleuropäische und natürlich auch die westeuropäische Orthodoxie, hat in der Mezizar-Debatte Zugeständnisse gemacht, insofern sie den geltenden hygienischen und medizinischen Standards entsprachen. Wie überhaupt, das ist vielleicht eine Klammer, die ich hier einschieben will, es ist ja so, dass Kindeswohl natürlich auch aus jüdischer Perspektive die höchste Stelle einnimmt. Man beschneidet kein Kind, wenn irgendeine Art von Gefahr besteht, geschweige denn Lebensgefahr. Weil die Debatte jetzt unterstellt immer, oder der Kinderschutzbund oder diejenigen, die sich in diese Debatte einmischen, unterstellen immer, dass jüdische Eltern aus religiösen Gründen die Verletzung ihrer Kinder zulassen würden. Das ist aber weder nach dem Religionsgesetz noch natürlich nach der sprichwörtlichen Kinderliebe der jüdischen Eltern sicher nicht der Fall. Interessant ist, dass dieses Entgegenkommen diesem Assimilationsdruck von der anderen Seite eigentlich keine Anerkennung zuteil wurde. Man kann vielleicht sagen, dass je näher die Juden diesen Vorstellungen kamen, desto größer wurde die Abstoßung. Und das charakterisiert eben die Debatte am Ende des letzten Jahrhunderts und auch natürlich die antisemitischen Schriften, die in der Beschneidung mehr sehen als einfach nur einen religiösen Akt, sondern einen höchst gefährlichen Akt. Sander Gilman und unser Kollege aus Graz, Klaus Hödel, haben ja genüsslich ausgebreitet, welche irrwitzigen Interpretationen dieser jüdischen Inschrift im Körper zuteil werden konnten. Also man hat sie zum Teil natürlich von der jüdischen Apologetik her, zum Teil als Prophylaxe gesehen, bis heute, ja, gegen Geschlechtskrankheiten. Zum Teil hat man sie aber als Gesundheitsrisiko interpretiert. Und mehr als das, man hat sie als Krankheitsrisiko oder als Seuchenrisiko gesehen, insbesondere bei der Übertragung der Syphilis. Also der Akt der Beschneidung selbst, natürlich die Mezizah, also die Beschneidung selbst, galt als ein Übertragungsweg der Syphilis. Diese Erklärung musste natürlich mit einer Tatsache fertig werden, dass nämlich nach allen verfügbaren Statistiken die Infektionsrate bei den Juden, also bei den Beschnittenen, viel geringer war als bei den Nichtjuden, bei den Unbeschnittenen. Aber wie heißt es so schön bei Lessing, tut nichts. Die Beschneidung selbst ist ein Beweis dafür, dass die Juden viel stärker befallen sind von Geschlechtskrankheiten, denn sie haben es ja nötig. Ja, sonst hätten sie an der Beschneidung eben nicht festgehalten. Also solche zirkulären Argumentationen, wie sie Sander Gilman und Hödel ausbreiten, finden sich dann. Und hier finden wir die Assoziation von Beschneidung und Syphilis, die dann für den Antisemitismus und auch für Hitler selbst eine große Rolle spielen. Der Versyphilitisierung, ich zitiere jetzt meinen Kampf, des Volkskörpers entgegenzutreten, sah er als ein sehr wichtiges Staatsziel an und hat natürlich in dieser biologistischen Metaphorik auch die entsprechenden Maßnahmen schon in meinen Kampf, wie zum Beispiel Vergiftung und Vergasung und so weiter, erörtert. Ich will jetzt nicht mein Referat schließen mit einer Figur, die Leo Strauss mal die Reductio ad Hitlerum genannt hat. Also weil Hitler es gesagt hat, ist das Argument schon falsch. Aber es ist natürlich klar, wir können hier beobachten, wie die wohlgemeinte, die gut gemeinte Auslöschung des Zeichens des Jüdischseins in einer Debatte, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dauert, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts dauert, ein Übergang ist zur Auslöschung der Juden selbst. Das heißt, das trifft zunächst einmal ein Symbol des Judentums, ein Symbol des Jüdischseins. Gemeint ist nicht nur das Judentum, sondern gemeint sind, früher oder später, über kurz oder lang, die Juden selbst. Und das ist das, was ich in dieser Debatte eben heute auch spüre. Es ist ja nicht die einzige Debatte, es gibt die Schech-Debatte, es gab gerade die Grass-Debatte. Diese Debatten folgen in immer kürzeren Abständen. Mir scheint, dass in diesen Debatten eine gewisse Geschichtsvergessenheit herrscht, denn erstens sind diese Dinge immer wieder debattiert worden, gerade was die Beschneidung betrifft, und man verliert aus den Augen, was aus diesen scheinbar harmlosen Fragen werden kann. Und deshalb wollte ich daran erinnern.